und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Wagner und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine persönliche Investor Story. Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Bei OnVista, dem Portal rund um das Thema Börse und Geldanlage, kannst du kostenlos Musterdepots und Watchlisten von Börsenexperten abonnieren, somit deren Anlagestrategien nachverfolgen und dir Inspiration für deine eigenen Investments holen. Um das Ganze nutzen zu können, musst du dich nur einmalig für den kostenlosen MyOnVista-Bereich registrieren und kannst dann sofort loslegen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Luis Patzos. Grüß dich, Luis.
Ja, hallo Daniel und nachträglich noch meinen herzlichen Glückwunsch zu 100 Podcast-Folgen und 2 Jahren Podcast.
Ja, danke. Das Interview, was wir heute aufnehmen, erscheint ja ein bisschen später. Deswegen lasse ich das gerade noch gelten, dass du mir nachträglich gratulierst dazu. Und heute haben wir uns ja verabredet, über ein spezielles Thema zu sprechen. Und zwar hast du da auch erst vor nicht allzu langer Zeit ein Buch darüber geschrieben und ich finde es super, super spannend und bin prädestinierter Gesprächspartner von dir. Und zwar geht es heute um das Thema BDCs. Davon habe ich nämlich gar keine Ahnung und du zum Glück ein bisschen mehr. Und deswegen Lass uns da heute mal ein bisschen drüber sprechen, was dahinter steckt, wie das Ganze funktioniert. Und mich und meine Hörer so ein bisschen aufgleisen.
Das machen wir doch sehr gerne.
Aber bevor wir da starten, stell dich vielleicht nochmal ganz kurz vor und erzähl mal, was du so machst und wer du bist.
Ja, sehr gerne. Ich stelle auch fest, ich glaube, das ist mein zweiter Podcast-Auftritt. Ja, also ich bin ja zum zweiten Mal bei dir in einer vollen Folge jetzt hier zu Gast. Und insofern auch eine Premiere. Und wenn ich mich recht entsinne, war das ja Folge 66, wo wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Das weiß ich aber auch nur aus der Jubiläumsfolge, weil du das nochmal erwähnt hast. Genau. Und wer die Folge nicht gehört hat, mein Name ist Luis Patzos. Ich bin 46 Jahre alt und Finanzblogger, betreibe den Blog Nur Bares ist Wahres zum Thema oder mit dem Themenschwerpunkt ausschüttungsorientierte oder einkommensorientierte Geldanlage. Und den habe ich 2017 gestartet, auch begleitet durch ein entsprechendes Podcast-Format, wo ich tatsächlich versuche, hierzulande etwas unbekanntere Anlageformen, wie eben die heute thematisierten Business Development Companies, das sind genau diese BDCs, die Abkürzung steht dafür, ja, näher zu bringen.
Ja, perfekt. Jetzt hast du zum Glück schon meine erste Frage vorweggenommen. Was heißt denn überhaupt BDCs? Aber das hast du ja schon so schön gesagt. Die Business Developing Companies.
Development.
Okay, ja. Das heißt Companies. Das heißt für mich ja schon mal, das sind Unternehmen. Ist dem so?
Genau. Also Business Development Companies sind letztendlich Private Equity oder Venture Capital Unternehmen, das heißt Firmen, die anderen Firmen Eigenkapital, Fremdkapital oder Mezzaninkapital zur Verfügung stellen, in der Regel in besonderen Finanzierungssituationen. Ja, und hier gibt es eben eine Vielzahl von Anlässen. Wobei man sagen muss, diese Business Development Companies, die sind weniger bei Gründungsfinanzierungen mit dabei oder Startups, sondern dann eher in den reiferen Phasen, also typischerweise Wachstumsfinanzierungen oder eben auch eine Hinführung zur Börsenreife. Ja, das sind so klassische Anlässe, als auch Sanierungsfinanzierungen. Das ist natürlich so ein bisschen die Königsklasse. Das ist natürlich auch so das riskanteste Geschäft, allerdings natürlich auch das lukrativste. Und wenn man sich mal diese Business Development Companies anschaut, im Grunde genommen ist das so ein bisschen eine Mischung aus Unternehmensberatung und Spezialfinanzierungs- Kreditinstitut. Ja, wobei diese Business Development Companies darf man jetzt nicht verwechseln mit einem Kreditinstitut. Also sie haben jetzt keine Banklizenz oder sowas, sondern letztendlich sammeln die Kapital ein und dieses stellen dann eben ihren Beteiligung zur Verfügung zu den genannten Zwecken.
Okay, aber lass uns nochmal einen Schritt wirklich zurück machen. Was steckt denn jetzt eigentlich dahinter, hinter BDCs? Sind es Aktien, aktienähnlich? Wie kann ich denn in diese Unternehmen investieren? Und wo kann ich dann im Prinzip, sagen wir mal, einzelne Anteile oder gibt es da nur bestimmte Beträge, die zum Beispiel nur Pakete, dass man sagt, nur 100-Euro-weise kann ich da investieren? Gib uns da mal so ein bisschen Überblick und hol uns da ab.
Ja, gerne. Also, die BDCs selber sind erstmal grundsätzlich Gesellschaften nach US-amerikanischem Recht. Ne? Das heißt, die sind eben speziell in den USA anzutreffen und haben eigentlich auch eine ganz, ganz interessante Geschichte. In den 30er Jahren oder ab 1929 gab es ja erstmal den ruinösen Crash mit der anschließend großen Depression. Und das hat ja auch dazu geführt, dass beispielsweise auch sehr viele Fonds oder ja seinerzeit auch Beteiligungsgesellschaften pleite gegangen sind und dementsprechend auch Privatanleger viel Geld verloren haben. Das wiederum hat dann den US-Kongress bemüßigt, im Jahr 1940 ein Bundesgesetz zu erlassen. Das gilt bis heute. Ja, der Investment Company Act, also der wirklich eine große Strahlkraft hat auf den US-amerikanischen Kapitalmarkt. Und die haben eben seinerzeit mit dem Gesetz ja so ein paar Untriebe ausgeschaltet, nämlich zum einen beispielsweise, dass sich eben Kapitalanlagegesellschaften unbegrenzt verschulden können. Ja, die haben so quasi eine Verschuldungsbremse eingebaut. Das war nämlich davor eben nicht so. Ja, und das hat natürlich dazu geführt, gerade in den 20er Jahren, wo es ja reichlich Liquidität gab, dass eben solche klassische Aktienfonds sich bis zur Halskrause eben verschuldet haben und dann natürlich zusammengebrochen sind. Ne? Also muss ich halt eben vor Augen halten, dass seinerzeit ungefähr die Hälfte der Aktienfonds in den USA verschwunden ist, ne? In den 30er Jahren durch Pleiteauflösung, Übernahmen. Ja, also es ist von 750, die es gab, ja, vor dem Crash, war die Hälfte dann plötzlich weg. So, und dann hat man ein Element dieses Investment Company Acts war eben, dass man eine Verschuldungsbremse einbaut. Kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf zu sprechen, weil die auch für BDCs relevant ist. Und zum Zweiten, dass eben Unternehmen, die nicht börsennotiert sind, ja, sich nicht Kapital über, ja, im Prinzip Privatanleger beschaffen dürfen. Ja, das heißt, das, was wir hier kennen, beispielsweise, dass ein Unternehmen sagt, hier, ich begebe so eine Nachranganleihe, ja, vertreibe ich dann an Privatkunden. Ja, kennen wir ja vielleicht hier von, so Immobilienprojekten, von bestimmten Immobilien- oder Crowdinvesting. Ja, das ist ja so eine Art, Projekt oder Finanzierung. Und genau das hat dieser Investment Act verboten. Das heißt, es war den nicht börsennotierten Unternehmen, also wer nicht an der Börse notiert war und damit natürlich auch nicht reguliert war, keine entsprechenden Publizitätsverpflichtungen hatte, der durfte also nicht, der durfte also keine Wertpapiere oder Möglichkeiten der Beteiligung ausgeben, konkret an mehr als 100 Einzelinvestoren. Und zwar sei es direkt oder sei es auch indirekt über jetzt zum Beispiel einen Fonds, ja, oder eine andere Kapitalsammelstelle. Das hat aber natürlich dazu geführt, dass alles, was nicht börsennotiert ist in den USA, im Prinzip der Zugang zum breiten Publikum verschlossen war. Ja, das heißt, diese Unternehmen, ja, waren letztendlich, das kennt man auch so ein Stück weit aus Deutschland dann, an klassische Bankfinanzierung gebunden. Ja, weil es eben Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung, wenn man nicht direkt an die Börse gehen wollte, und das sind jetzt tatsächlich die wenigsten Unternehmen einer Volkswirtschaft, sind ja börsennotiert. Das heißt, dann blieb eben nur der Gang zur Bank. Ja, und ansonsten waren die Möglichkeiten eben sehr gering. Ja, kleine Privatplatzierungen vielleicht an besonders wohlhabende Kunden, aber das sind ja auch ja eher Ausnahmeerscheinungen. Ja, das heißt, die Möglichkeiten der Kapitalaufnahme waren eingeschränkt. Das blieb auch so ein paar Jahrzehnte. Bis in die 70er Jahre rein. Und da war ja so eine Periode der Stagflation. Ja, das heißt, das war auch ein sehr schlechtes Jahrzehnt für Aktien. Ja, nominal sind die Kurse zwar, glaube ich, sogar leicht gestiegen, aber durch die hohen Inflationsraten real stark gefallen. Ja, im Prinzip, also US-amerikanischer Aktienmarkt in den 70er Jahren, so Pi mal Daumen um die Hälfte real. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch viele Gesellschaften so Anlagenotstand hatten. Und das, da hat man sich dann wieder so ein bisschen des Mittelstandes besonnen und hat dann gesagt, na Mensch, wir haben da aber so ein Gesetz, das verbietet ja, uns zu beteiligen an nicht börsennotierten Gesellschaften. Und auf da gab es eben eine Initiative und dann hat man eben den Investment Company Act im Jahr 1980 dahingehend geändert. Man hat dann so ein zusätzliches Gesetz erlassen, nämlich den Small Business Investment Incentive Act, also ein zusätzliches Gesetz. Und das wiederum hat erlaubt, dass eben auch nicht börsennotierten Gesellschaften eben Kapital zukommen lassen werden kann. Und dann eben über bestimmte Gesellschaften, nämlich die genau dort definiert sind, über Business Development Companies. Ja, und man hat also auch diesen regulatorischen Rahmen, den eben dieser Investment Company Act aus den 40er Jahren oder von 1940 geboten hat, eben übertragen, aber eben auf spezielle Beteiligungsgesellschaften, die dann eben nochmal speziell ja reguliert worden sind. Und das gilt eben bis heute. Und diese beiden Gesetze letztendlich führen dazu, dass der rechtliche Status einer BDC im Prinzip eine, technisch gesehen ist das eine Aktie. Ja, also diese Unternehmen firmieren oder sind technisch gesehen Aktien.
Die an der Börse auch gehandelt werden?
Die an der Börse, ja, da muss ich gleich nochmal eine kleine Unterscheidung machen. Ja. Fallen aber, dadurch, dass sie unter diesen Investment Act fallen, gelten rechtlich als börsennotierter Fonds letztendlich. Ja? Also es gibt's ja auch in Deutschland, in Amerika ist das noch weit ausgeprägter, da gibt es ja eine Vielzahl börsennotierter Fonds, also keine ETFs, das ist nochmal ein Unterschied, ja, sondern sogenannte Closed-End-Funds. Ja, das sind also im Prinzip Fonds, die sammeln Kapital ein erstmal und dann schließen die den Fonds irgendwann und dann wird er eben börsennotiert. Und wenn er sich refinanzieren möchte, dann muss der tatsächlich, ja, wie eine normale Aktiengesellschaft auch, eben neue Anteile emittieren. Ja, und eben nicht wie ein ETF, wo ja dann eben über diesen Creation-Prozess beispielsweise eben neue Anteile generiert werden können. Also das geht da nicht. Also das ist im Prinzip dann tatsächlich wie so eine Beteiligungsholding, die dann eben börsennotiert ist. Ja, das ist so ein Closed End Fund und eben die Business Development Company ist eine Sonderform davon. Ja, und tatsächlich ist es so, es gibt einige wenige BDCs, die nicht börsennotiert sind, die spielen aber letztendlich für Privatanleger keine Rolle. Im Prinzip dürfen, ja, in Anführungsstrichen normale Privatanleger die auch gar nicht erwerben. Ja, die sind eher so institutionellen und sehr wohlhabenden institutionellen Investoren und sehr wohlhabenden Privatanleger vorbehalten. Die absolute Masse der BDCs ist allerdings börsennotiert. Ja, wobei Masse ist auch wieder relativ. Aktuell sind es 43 BDCs, die an den...
Es gibt weltweit?
Nein, die gibt es tatsächlich ausschließlich in den USA.
Ah, okay.
Also das ist ja, wie gesagt, dieser rechtliche Status ist ja an US-Recht geknüpft. Und das ist vielleicht auch eine ganz, ganz interessante Sache, weil relativ zeitgleich, als die BDCs dann gegründet wurden, haben sich auch langsam angefangen, weit die Real Estate Investment Trusts, also die REITs, ja, also die börsennotierten Immobiliengesellschaften zu verbreiten, die gehen ja auch zurück mit einem ähnlichen Hintergrund auf die US-Gesetzgebung und auf das US-amerikanische Börsenrecht. Und die haben sich ja tatsächlich weltweit verbreitet. Also da haben wir ja knapp 40 Staaten weltweit, die tatsächlich ein analoges Gesetz erlassen haben, eben zum Thema Real Estate Investment Trust. Gibt es ja sogar in Deutschland ein REIT-Gesetz. Ja. Bei BDCs war das tatsächlich nicht so. Also die sind tatsächlich auf Amerika beschränkt geblieben und tatsächlich auch die ersten Jahre war diese Initiative auch relativ erfolglos. Also bis zur Jahrtausendwende haben BDCs dann tatsächlich keine große Rolle gespielt. Da gab es natürlich ganz, ganz wenige. Und heute 43 notierten BDCs sind, glaube ich, vier Stück sind es, die im letzten Jahrtausend überhaupt schon existiert haben. Also wir haben eine relativ junge eigene Wertpapiergattung, ja, die wiederum erst nach der Jahrtausendwende so richtig aus dem Puschen gekommen ist. Ja, und heute mit 43 Gesellschaften und einer Marktkapitalisierung von, ja, also das hängt ein bisschen vom jeweiligen Tag ab, aber ungefähr so zwischen 30, 35 Milliarden US-Dollar, also relativ klein, muss man ja sagen, präsent ist.
Ja. Und wenn du sagst, 43 Gesellschaften gibt es, in die ich quasi investieren kann oder denen mein Geld zur Verfügung stellen kann, in Form von, ja, dass ich Anteile an der Börse erwerbe. Und da jetzt nochmal die Frage von vorhin, kann ich da nur ganze Anteile erwerben? Kann ich da auch zum Beispiel einen Sparplan drauf machen und 0,05 Anteile erwerben? Wie ist es da?
Also, die 43 BDCs sind samt und sonders entweder an der New York Stock Exchange oder der Nasdaq notiert. Die haben durch die Bank weg ein eigenes Kürzel und natürlich auch eine eigene ISIN, aber ja, in den angelsächsischen Ländern arbeitet man ja eher mit diesen Kürzeln, also sind in der Regel Buchstabenkombinationen.
Ja, mit WKN, glaube ich, ist das, oder?
Naja, WKN ist ja so eigentlich diese deutsche Wertpapier-Kennnummer, aber die Amerikaner arbeiten tatsächlich, sind durch die Bank weg immer Buchstabenkürzel. Ja, wenn man beispielsweise die größte BDC nehmen, die momentan börsennotiert ist, das ist beispielsweise das ist die Ares Capital Corporation, ja, die ist an der Nasdaq notiert und die hat eben das Kürzel ARCC. Ja. Die kann ich ganz regulär, wie ich auch eine Amazon-Aktie oder eine Tesla-Aktie erwerben kann, kann ich eben auch eine Ares Capital Corporation erwerben, indem ich dann eben das entsprechende Kürzel bei meinem Broker eingebe und mir das Wertpapier raussuchen lasse und dann eben ordere. Wie das bezüglich Sparplänen aussieht, das kann ich tatsächlich gar nicht beantworten. Ich vermute mal fast, dass die meisten dieser Business Development Companies nicht sparplanfähig sind.
Ja. Mhm. Okay.
Um aber jetzt auch nochmal so ein bisschen das einzurücken, von was für einer Größenordnung reden wir da eigentlich? Also Ares Capital als größte BDC hat momentan eine Marktkapitalisierung von etwa 6 Milliarden US-Dollar. Ja, es gibt da noch einige weitere BDCs, die so im Milliardenbereich liegen. So 6, 7 weitere. Dann gibt es sehr viele, die liegen so zwischen 500 Millionen und einer Milliarde. Ja, und dann gibt es eben so kleinere, teilweise deutlich unter 100 Milliarden, unter 100 Millionen, die jetzt auch zuletzt dann auch deutlich unter die Räder gekommen sind. Also das liegt dann natürlich dann immer ein Stück weit am Beteiligungsportfolio.
Ne? Das heißt, wenn ich jetzt da investiere, kann ich die auch wieder jederzeit verkaufen?
Genau. Also bei den BDCs, zumindest die, die ich auch im besagten Buch behandle und die überhaupt für Privatanleger für Interesse sind, die kann ich jederzeit an der Börse kaufen und verkaufen. Und wirklich bis auf ganz, also mit den ganz kleinen habe ich mich auch noch nicht jetzt, was den Börsenhandel angeht, beschäftigt. Aber alle BDCs, alle GDCs, die ich auch selber mal geordert, gekauft und verkauft habe, da gab es also tatsächlich niemals irgendwie einen so engen Markt, dass man die nicht hätte kaufen oder verkaufen können. Also man muss ja auch sagen, wenn ich eine Ares Capital mit 6 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, also wir reden hier schon von liquiden, ja, Standard- bzw. Nebenwerten, ja, die wirklich jederzeit zu den Börsenöffnungszeiten gehandelt werden.
Ja. Jetzt gibt es ja bei sehr, sehr, ich sag mal, exotischen Fonds oder exotischen ETFs auch relativ starke Spreads, also das heißt der Unterschied vom Einkaufs- zum Verkaufskurs.
Ja.
Ist es bei diesen BDCs da auch so, dass die teilweise sehr hohe Spreads haben oder ist es da eher, sage ich mal, nah an liquiden gehandelten ETFs wie den MSCI World oder irgendwas, wo dann die Spreads ja quasi nicht existent sind?
Ja, nicht existent sind sie nicht, aber die sind halt schon ja vergleichsweise gering. Ja, also okay. Wie gesagt, wir reden hier von recht, also zumindest bei den großen BDCs von sehr kapitalstarken Gesellschaften auch und ohnehin am ja amerikanischen Kapitalmarkt, also New York Stock Exchange und Nasdaq, also die größten der Welt, ja, oder der größte Kapitalmarkt der Welt. Also wie gesagt, ich habe noch nie erlebt, dass da bei den größeren Gesellschaften wirklich dann auch hohe Spreads aufgetaucht sind, die einen davon abhalten sollten, die Gesellschaft dann zu erwerben. Ja, also das funktioniert meiner Erfahrung nach über die letzten Jahre sehr gut.
Okay, dann noch eine Zusatzfrage zum Einkaufen bzw. Verkaufen. Wenn ich jetzt, sage ich mal, bei einem normalen deutschen Broker bin, ich bin jetzt beispielsweise bei der Comdirect, kann ich da jederzeit solche BDCs kaufen oder brauche ich da ein spezielles Depot für?
Ja, jetzt müssen wir wieder so ein bisschen zwischen Theorie und Praxis unterscheiden. Also der eine Punkt, der eine Punkt ist, also erstmal, es handelt sich technisch gesehen um eine Aktie. Und somit sollte sie, sofern der Broker an die entsprechenden Börsen angebunden ist und auch mehr als jetzt irgendwelche Standardpapiere im Portfolio hat, also im Portfolio meine ich jetzt in der Spannbreite handelbarer Papiere, sollte das möglich sein. Ich weiß aber, dass es so den einen oder anderen Broker gibt in Deutschland, der sich mit der Einstufung dieser BDCs etwas schwierig tut und die tatsächlich fälschlicherweise ja in eine falsche Wertpapierkategorie einordnet, was dazu führt, dass sie zum Beispiel für Anleger hier in Deutschland dann über diesen Broker nicht handelbar sind. Ja, also es gibt da eben unterschiedliche Regulierungsvorschriften, die und manche davon eben besagen auch, dass eben Einschränkungen gibt, was in bestimmter Wertpapiere angeht. Ja, insbesondere sogenannter strukturierter Wertpapiere, ja, Stichwort MiFID-2-Richtlinie. Ja, die macht es ja zum Beispiel unmöglich, dass ja deutsche Anleger außereuropäische ETFs, ja, die eben nicht diesen Regularien genügen, MiFID 2, und das sind nun mal eben die meisten ETFs, ja, die kann ich dann eben nicht über deutsche Broker erwerben. Ja, und es gibt so den einen oder anderen deutschen Broker, der hat eben die BDCs falsch einkategorisiert, nämlich genau als solche strukturierten Wertpapiere, und dadurch finde ich die eben nicht bei mir in der Ordermaske bei meinem deutschen Broker. Ja, und von daher sei eben Theorie und Praxis, also es gibt einige Broker, bei denen das möglich ist, aber ich vermute mal, einige eben auch, wo ich diese speziellen Wertpapiere eben nicht finde. Ja, und kann man natürlich dann mal anrufen und dann nachhaken, wieso, weshalb, warum, aber meiner Erfahrung nach bringt das dann relativ wenig, weil ja, da beruft man sich dann doch auf die Rechtsabteilung und dass das eben so eine interne Vorgabe ist und das wird dann schwierig. Ja.
Mhm. Gibt es einen Broker, wo du empfehlen kannst, über die dann BDCs gekauft werden und wo du selber zum Beispiel kaufst oder wo du weißt, da können BDCs gehandelt werden und da gibt es keine Probleme?
Ich habe tatsächlich mal gerade parallel schnell nachgeschaut, weil das geht ja wieder gut bei beispielsweise Trade Republic. Da kriege ich zum Beispiel RS Capital. Also die haben die im Programm. Ich selber, da ich ja sehr viel an außereuropäischen Börsenplätzen handel, bin aus dem Grund, was eben diesen ganzen Bereich angeht, bei CapTrader Kunde. Und die nutzen ja die Dienste von Interactive Brokers, ja, was eben die Wertpapierhandel und Lagerung angeht, also einem der weltgrößten Broker. Und da ist tatsächlich so, da bekomme ich jede BDC. Also da kann ich wirklich den gesamten Sektor hoch und runter kaufen. Und das natürlich auch zu sehr, sehr guten Konditionen. Ja, weil das ist natürlich noch der zweite Punkt. Viele deutsche Broker sind eben, ja, wenn es eben keine europäischen oder deutschen Handelsplätze sind, sehr teuer, ja. Also was so eine Auslandsorder angeht. Ja, neben einer Pauschale kommen dann häufig eben ja, spezielle Auslandsgebühren noch mit dazu. Und im Vergleich dazu bezahle ich eben beispielsweise bei CapTrader aktuell, wenn ich an der New York Stock Exchange oder Nasdaq einen Titel handle, pauschal pro Papier, also die berechnen das tatsächlich pro gehandeltes oder pro umgeschlagenes Wertpapier, also über die Anzahl, ja, der Titel, die ich gekauft habe, 1 Cent beziehungsweise Minimum $2, ja, also de facto hat man in der Regel dann so eine $2 Order, ja, also außer man kauft sehr, sehr hohe Stückzahlen, ja, und das ist natürlich, ja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her hervorragend und von der Verfügbarkeit, ja, zumal man ja auch noch sagen muss, die BDCs, die sind natürlich auf der einen Seite Aktiengesellschaften, ja, das heißt, die kann ich regulär Anteile erwerben, wie gesagt, über die Börse, über das Kürzel, aber die emittieren auch regelmäßig Anleihen. Das heißt, wer hier Anleger, die, das ist natürlich jetzt ein bisschen spezieller, aber wer hier so Interesse hat an hochverzinslichen oder relativ hochverzinslichen Anleihen, kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Bonität an der Gesellschaft. Für den sind dann tatsächlich auch die Anleiheemissionen der BDCs durchaus von Interesse.
Okay, aber jetzt lass uns nochmal zu den Unternehmen selbst zurückkommen und ja, wie die arbeiten. Also so wie ich jetzt verstanden habe, sind es Unternehmen, die im Prinzip Geld einsammeln und das an, ich habe jetzt nur noch Startups im Kopf, aber zum Beispiel Startups oder ähnliche Firmen verleihen.
Ja, also wie gesagt, Startups eher weniger. Ja, also klassisch sind dann eher so Wachstumsfinanzierungen. Also bei Unternehmen eher so in der Expansions- und Reifephase, ja, und weniger so in der Gründungsphase. Und wie gesagt, die Anlässe sind klassischerweise Wachstumsfinanzierungen oder Akquisitionsfinanzierungen, ne, wenn man so eine Übernahme ist. Oder ja, wenn spezielle Anlagen bei Industriebetrieben mal gekauft werden müssen oder modernisiert werden. Ja, teilweise auch gibt es so Überbrückungsfinanzierungen. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie hierzulande mit der Kreditlinie. Das ist ja in anderen Ländern nicht so ausgeprägt. Ja, hier kann ich ja so zum Beispiel als GmbH zu einer Bank gehen und sagen, ich lasse mir eine Kreditlinie einräumen. Werde ich dann in der Regel auch bekommen, wenn ich eine vernünftige Bonität habe. Aber häufig, ja, muss ich dann eben auch Sicherheiten stellen oder selber als Unternehmer dann dafür haften. Und die Zinsen sind auch in der jetzigen Phase dann doch durchaus auch in Deutschland üppig für die Inanspruchnahme von Kreditlinien. Ja, da können auch mal leicht hier so 5 bis 10 oder mehr Prozent zusammenkommen. Und das sind zum Beispiel dann auch solche Sachen, die oder Aufgaben, die BDCs übernehmen. Und wenn man sich eben vor Augen führt, naja, die sind so, ab den 2000ern ist der Sektor richtig groß geworden. Ja, da ist im Prinzip das Volumen dessen, was dann auch über BDCs ausgeliehen wurde an mittelständische Unternehmen, gewachsen von ungefähr so 100 Milliarden US-Dollar auf jetzt über 1 Billion, Entschuldigung. Und im gleichen Atemzug ist tatsächlich die klassische Bankenfinanzierung für den US-Mittelstand auch gesunken. Und da kommen natürlich auch so mehrere Sachen hinzu, nämlich zum einen, ja, dass wir da ja den Dotcom-Crash hatten und in dem Zuge es natürlich für Unternehmen schwieriger wurde, sich nach diesen Exzessen der 90er Jahre, ja, wir erinnern uns, ja, was da ja alles finanziert wurde und was da alles krachen gegangen ist. Das heißt, es wurde ja dafür, ja, auch durchaus solide Unternehmen immer schwieriger, Anfang der 2000er Bankfinanzierung zu bekommen. Ja, und später, ja, Basel 2 und 3 als Stichworte, ja, waren die Kriterien für Bankenfinanzierungen auch immer schwieriger. Und das eben tatsächlich so eine Lücke, die BDCs ausgefüllt haben in zunehmendem Maße und die tatsächlich dann doch für den Mittelstand eine gewisse Bedeutung in den USA haben. Ja, und wenn wir jetzt hier vom US-amerikanischen Mittelstand reden, dann muss man natürlich auch dazu sagen, der ist dann doch ein bisschen anders definiert als hierzulande. Und Ja, es gibt zum Beispiel so eine Einstufung des Internationalen Währungsfonds zum US-Mittelstand. Ja, demnach zählen etwa 40.000 Unternehmen dazu, die so zwischen, also die haben das Kriterium einfach festgelegt anhand des Umsatzes, ja, zwischen 50 Millionen und einer Milliarde US-Dollar Umsatz. Das ist bei denen halt Mittelstand, ist halt ein bisschen größer als dann auch bei uns. Ja, und die haben halt errechnet, fand ich eben auch ganz interessant, dass eben allein der US-amerikanische Mittelstand damit für ein Bruttoinlandsprodukt steht von 6,7 Billionen US-Dollar. Ja.
Mhm, okay.
Also jetzt auch europäische Billionen, nicht Amerikaniens. Ja. Ist jetzt 14, aber ich denke, da hat sich seine Relation jetzt nicht ganz so viel verändert. Und tatsächlich, wenn man das mal einordnet in dem Jahr, wäre der US-amerikanische Mittelstand nach den USA selber und China die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und erst danach kämen wir Japan und Deutschland. Ja, also genau, von daher in dem Kontext bewegt sich die BDCs. Und dazu muss man aber auch eben sagen, dass die besagten Regularien, von denen wir anfangs gesprochen haben, die machen diesbezüglich dann auch erhebliche Vorschriften. Ja, also es gibt die zentrale Vorgabe für eine BDC, das heißt diesen Status. Im Prinzip kann ja jedes Unternehmen letztendlich sagen, ja, wir sind eine Beteiligungsgesellschaft, ja, wenn die anfangen, ja, sich eben an anderen Unternehmen zu beteiligen. Aber um den Status als BDC zu bekommen, muss ich eben bestimmte Auflagen, ja, gesetzlicher Natur erfüllen. Und eine zentrale Vorgabe ist eben, eine BDC muss zumindest 70% in sogenannte Qualifying Assets investieren. Ja, und diese Qualifying Assets sind eben gesetzlich festgelegt. Dabei handelt es sich eben um nicht börsennotierte US-Unternehmen. Ja, beziehungsweise, wenn es börsennotierte Unternehmen sind, dann dürfen die halt maximal eine Marktkapitalisierung von 250 Millionen US-Dollar haben. Also de facto dominieren aber absolut den gesamten Sektor die Beteiligung nicht börsennotierte Unternehmen. Ja, und da aber dann tatsächlich das ganze Spektrum wirklich vom hippen Hightech-Unternehmen bis hier zum alteingesessenen hier Maschinenbauer oder Whiskybrenner in Tennessee. Ja. Also da ist dann wirklich die ganze Bandbreite an dem, was der Mittelstand ausmacht, vertreten.
Aber was ich jetzt noch nicht so hundertprozentig verstanden habe, sind diese BDCs jetzt Unternehmen, die Geld verleihen, zum Beispiel überspitzt gesagt für, sagen wir mal, ein mittelständisches Unternehmen, was irgendwo im Landwirtschaftsbereich tätig ist, zum Beispiel für einen neuen Traktor oder irgendwas in der Richtung, oder einen neuen Mähdrescher, was immer sehr kostspielig zum Beispiel ist, und das im Prinzip in Form eines Kredites dann Geld verleihen und dafür Zinsen erhalten? Mhm. Oder sind es tatsächlich klassische Beteiligungsgesellschaften, die sagen, okay, ich investiere in dein Unternehmen jetzt 1 Million Euro und dafür gehören mir jetzt 20% von dem Unternehmen?
Mhm. Ja, die BDCs, die machen beides. Also, mit allerdings muss man auch sagen, tendenziell vergeben sie mehr Fremdkapital als Eigenkapital. Ja, also wenn man, sag ich mal so, wie soll man sagen, so ein konsolidiertes Portfolio mal sich betrachtet, also wirklich über den Gesamtsektor betrachtet, alles, an was die beteiligt sind, dann dominieren doch klar Fremdbeteiligung, ja, Fremdkapitalbeteiligung. Ja. Das heißt, BDCs vergeben vor allem erstrangig besicherte Kredite, ja, oder zweitrangig besicherte Kredite, das ist wirklich so das Kerngeschäft, kann man gleich nochmal drauf eingehen, was das ausmacht. Ja, eher deutlich unterrepräsentiert sind unbesicherte Kredite und wie gesagt, noch so ein gewisser Anteil, ja, ich sag immer so 30% bis 30-35% konsolidiert betrachtet, sind tatsächlich Eigenkapitalbeteiligung, also tatsächlich da, wo ich Geld zur Verfügung stelle und mich an dem Unternehmen direkt mit Stimmrecht beteilige und dann auch eben mit dem Hauptziel, muss man natürlich auch sagen, irgendwo eines Börsenganges in einer gewissen Zeit.
Was unterscheidet jetzt BDCs zu dem Thema P2P-Kredite? Weil das hört sich jetzt für mich ja auch ein bisschen ähnlich an. Bei P2P-Krediten kann ich ja auch in Kredite investieren und bei BDCs ist es wahrscheinlich in das Unternehmen, das die Kredite wiederum vergibt.
Ja, also ein Stück weit, wenn man es mit dem P2P-Sektor vergleicht, dann ist die BDC die Plattform.
Ah, okay. Ja, also wenn, hört sich jetzt auch für mich so ähnlich an, ja.
Ja, genau. Wobei man natürlich sagen muss, also die BDCs, wie gesagt, die investieren nicht oder vergeben keine Kredite an Privatpersonen, sondern wie gesagt, per Gesetz ausschließlich oder fast ausschließlich an US-amerikanische Unternehmen. Ja. Und hier, wie gesagt, an außerbörsliche Unternehmen, also an mittelständische Unternehmen. Das ist ja auch das erklärte Ziel gewesen des Gesetzes, dass man gesagt hat, naja, man möchte eben die Möglichkeiten von nicht börsennotierten Unternehmen verbreitern, sich Kapital zu beschaffen, auf der einen Seite. Ja, also hier den Zugang zu Kapital zu erleichtern und verbreitern. Und auf der anderen Seite eben den Bürgern auch ein reguliertes Instrument an die Hand zu geben, über welches die sich dann eben auch an den Chancen, Klammer auf und Risiken, Klammer zu, der heimischen mittelständischen Wirtschaft beteiligen können. Das war ja vorher auch nicht möglich. Ja. Und eben, um, sagen wir, das Risiko ein bisschen zu puffern, ja, wurde eben so ein gesetzliches Korsett aufgesetzt, das eben vorgibt, zum einen vorgibt, in was investiere ich? Dann gibt es noch so Nebenauflagen, wie beispielsweise, dass eben eine BDC, die darf eben nicht zum Beispiel das gesamte Geld in ein Unternehmen investieren. Ja, also die sind eben auch per Gesetz zur Streuung verpflichtet. Ja, die sind selber wieder limitiert, was die eigene Verschuldung angeht. Ja, also die dürfen selber auch sich nicht unendlich Fremdkapital beschaffen. Ja, das heißt, die haben in der Regel immer eine relativ solide Eigenkapitalquote. Ja, die dürfen auch, wenn sie sich Fremdkapital beschaffen, muss das eben Großteil auch über den Kapitalmarkt erfolgen. Die dürfen eben nicht so Bankkredite beispielsweise, ich glaube maximal bis zu 5% des Portfolios in Anspruch nehmen, ja, um eben hier nicht eine Abhängigkeit zu einer Bank herzustellen. Ja, daneben gibt es noch beispielsweise Vorgaben, die dürfen halt eben auch nur einen bestimmten Anteil von Stimmrechten einer Gesellschaft erwerben, ja, so maximal 10% der Stimmrechte, ja, weil die eben keine dominierenden Einflüsse da einnehmen sollen. Ja. Im Umkehrschluss können die aber mit einem ganz, ganz großen Vorteil aufwarten, weil, wenn die diese Vorgaben einhalten und den Status damit einer BDC erhalten, Beteiligungsgesellschaft, sind die komplett von der Körperschaftssteuer befreit. Das heißt, sie zahlen auf Unternehmensebene keine Steuern.
Ah, ich dachte mir schon fast, dass da dann steuerliche Effekte
irgendwie sind. Genau, ja, ja. Irgendwo muss das Bonbon ja herkommen. Ja, genau. Ja, und also zu einer regulären, also wenn ich als reguläre Gesellschaft, Beteiligungsgesellschaft firmiere, ja, dann bezahle ich ganz normal meine Körperschaftssteuer. Und aber als wenn ich den Status einer BDC habe mit den besagten Einschränkungen, dann eben nicht. Ja, dann bin ich auf Unternehmensebene steuerfrei gestellt. Allerdings habe ich dann die Vorgabe, und das macht es eben wieder für einkommensorientierte Investoren sehr interessant. Deswegen habe ich das Thema auch nochmal gesondert behandelt. Gibt es eben die Vorschrift, dass im Prinzip der freie Cashflow nach Investitionen zu 90% ausgeschüttet werden muss. Also im Prinzip das, was theoretisch das steuerbare Einkommen wäre, ja, das Taxable Income, muss zu 90% ausgeschüttet werden. In der Regel erfolgt das quartalsweise. Einige wenige BDCs schütten auch monatlich aus.
Oh, sehr spannend. Das heißt tatsächlich, ja, eigentlich für Einkommensinvestoren, wie du ja auch einer bist, super, super spannend. Das heißt, du investierst in Unternehmen, die ja Kredite und Beteiligungen haben, also Kredite vergeben und Beteiligungsgesellschaft gleichzeitig auch noch sind.
Ja.
Und alles, was die durch ihr Einkommen haben, müssen sie tatsächlich zu 90% ausschütten.
Ja.
Was ich mich dann aber frage, von 10%, was da übrig bleiben, kann ein Unternehmen ja auch schlecht wachsen, oder? Oder ist das 90% nach Kosten?
Genau. Also es ist ja das Taxable Income. Das heißt, das, was in der Bilanz als steuerbarer Gewinn ausgewiesen wird. Und das ist ja immer auch, das gilt ja auch beispielsweise für Real Estate Investment Trust. Die sind ja auch auf Unternehmensebene von Steuer befreit. Da kommt ja auch immer wieder die Frage auf, naja, wie soll denn Immobilienunternehmen wachsen, wenn es eben Großteil, des Einkommens ausschütten muss. Und das gilt aber, wie gesagt, immer nach Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen. Ja? Also theoretisch könnte auch eine BDC sagen, okay, ich alles, was ich habe, reinvestiere ich und schütte dann gar nichts aus. Würde ich natürlich nicht machen, weil die dann im Vergleich ja zu den Wettbewerbern eben gerade bei den ausschüttungsorientierten Investoren, dazu gehören ja auch beispielsweise so Versicherungsunternehmen oder Pensionskassen, das wäre dann ein klarer Nachteil, von daher machen die das natürlich nicht, aber die können natürlich auch immer von ihren Erträgen einen beliebigen Teil investieren und das geht dann natürlich dann davon ab.
Lass uns mal nochmal ganz kurz zurückkommen zu der Kreditvergabe. Mhm. Weil da hast du ja eingangs erwähnt, dass es sowohl besicherte Kredite gibt, was den Großteil ausmacht, und unbesicherte Kredite. Mhm. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Kommt ein mittelständisches Unternehmen jetzt auf so ein BDC zu und sagt, ich brauche 1 Million Euro oder 1 Million Dollar und leih mir das mal. Wie läuft das ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Mhm. Ja, also statistisch gesehen ist tatsächlich 1 Million schon, wäre eine sehr, sehr kleine Tranche. Also, oh, okay. Ja, also so, die sind dann schon eher so bei 10 Millionen aufwärts. Genau, und im Prinzip, das kannst du dir ein Stück weit vorstellen, wie ein, wie auch ein Immobilienkäufer. Ja, also analog dazu, ja, ein Unternehmen geht eben zu einer BDC und sagt, ich habe Finanzierungsvorschlag oder Finanzbedarf. Das ist wieder so ein bisschen so tatsächlich wie Höhle der Löwen und tatsächlich dieser Prozess, der Anbahnungsprozess, der zieht sich auch teilweise über Wochen oder Monate hin, ja, weil tatsächlich die wenigsten beantragten Finanzierungen gehen auch durch, ne, bei einer BDC. Also das ist dann tatsächlich so wie bei dieser Fernsehsendung. Ja, wenn aber eine Finanzierung zustande kommt, eben klassischerweise, ist einfach ein mittelständischer Betrieb, der, sagen wir mal, der auf dem Betriebsgelände erweitern möchte und neue Lagerhallen bauen möchte. Ja, Finanzierungsvolumen, sagen wir einfach mal 10 Millionen, weil das irgendwie noch mit einer Lagerlogistik dabei ist. Die BDC sagt, ja, finanzieren wir. Ja, allerdings, Wir bevorzugen eine besicherte Finanzierung. Das heißt, wir möchten den Kredit, wir gewähren den. Wir möchten allerdings eine Sicherheit haben in irgendeiner Form. Das kann beispielsweise sein in Form einer Grundschuld, ja, dass der Kredit eben besichert wird mit einer Grundschuld. Das muss ja nicht unbedingt das Gelände sein, auf dem diese Lagerhallen stehen. Ja, das können Bürgschaften sein, das können auch zum Beispiel, also Bürgschaften, zum Beispiel auch eine öffentliche Bürgschaft, ja, kann es ja auch sein, ja. Also, dass auf jeden Fall der Kredit in irgendeiner Art und Weise abgesichert ist. Dafür ist er dann auch natürlich ein bisschen günstiger, ja. Und dann wird eben ganz normal wie beim Kredit auch eine Laufzeit vereinbart mit Zins und Tilgung. Und ja, und vor dem Hintergrund meine ich dann eben, ja, die analog zu einem Immobilienkäufer, der dann eben auch zur Bank geht und sagt, hier ist mein Objekt, ja, das, so möchte ich das Objekt meinetwegen entwickeln. Das möchte ich kaufen, ich brauche das und das Finanzierungsvolumen. Und da sagt die Bank ja auch, machen wir. Und gegen Einräumung einer Grundschuld. Ja. Ne, das wäre so eine klassische besicherte Finanzierung. Da gibt es eben auch, wie bei der Immobilie, erst- und zweitrangig. Ja, weil bei sehr, sehr großen Finanzierungen ist häufiger so, dann hängen eben mehrere Unternehmen, teilweise mehrere BDCs drin, die ein großes Objekt finanzieren. Und dann gibt es eben manche, die sagen, naja, uns ist Sicherheit ein bisschen wichtiger. Wir wollen eben eine erstrangige Besicherung und manche sagen, ja, wir nehmen einen Tick mehr Zins, aber und dann reicht uns auch eine zweitrangige Besicherung. Ja, und dann ist tatsächlich so, wenn das Projekt schief geht und ja, sprich der Schuldner den Zins bzw. Tilgungszahlung nicht mehr nachkommt, ja, dann hat eben der Gläubiger, in dem Fall eben die BDCs, die haben dann eben ein Durchgriffsrecht auf die Sicherheit. Ja, und können die dann eben verwerten. Ja, das heißt also auch, wenn das Unternehmen, was den Kredit in Anspruch genommen hat, beispielsweise insolvent wird, das ist dann tatsächlich in Amerika wie in Deutschland auch, dann gibt es so das Aussonderungsrecht, ja, auf alle Sicherheiten. Ja, ist ja genauso, wie wenn du als Privatperson insolvent wirst, ja, dann kann aber die Bank trotzdem auf dein Haus zugreifen, ja, wenn die eben die Grundschuld haben. Ja, vereinfacht ausgedrückt. Da können jetzt keine anderen Gläubiger sagen, nee, ich möchte davon von dem Geld auch was haben, ja. Denn das ist dann quasi ausgesondert. Und genauso ist das auch, geht also dieser, nehmen wir mal an, eben diesen Unternehmen, das Unternehmen geht insolvent, dann und meinetwegen, der hat dieser Logistik, diese Logistikfläche, Logistikhallen sind dann auch gleichzeitig verpfändet worden als Sicherheit. Dann können diese BDCs sich daran gütig tun und beispielsweise das Objekt versteigern oder, keine Ahnung, Amazon zum Kauf anbieten.
Ja.
Und aus dem Erlös werden zunächst die Ansprüche befriedigt von den Erstrangigen und dann von den zweitrangigen Gläubigern.
Aber jetzt verleihen ja BDCs nicht ihr eigenes Geld, sondern nutzen Geld von anderen Investoren, so habe ich es zumindest verstanden.
Ja, das war tatsächlich ein bisschen missverständlich von mir gesagt. Nee, also die nutzen schon ihr eigenes Geld, nur das kommt natürlich oder ist ursprünglich natürlich über die Emission der Anteile reingekommen. Ja?
Ah, okay.
Also eine BDC geht an die Börse. Ja, oder ja, typischerweise sind die meisten BDCs auch Gründungen von großen Kapitalgesellschaften, ja. Beispielsweise von Goldman Sachs oder BlackRock oder vielen anderen Vermögensverwaltungen. Ja, und die eben einen Teil des Beteiligungsgeschäfts ausgliedern an eine BDC, ja, und dadurch auch dann ein Kapital kommen, dass sie eben diese BDC dann an die Börse bringen. Ja, und nehmen wir mal eben an, ein BDC geht an die Börse, sammelt dadurch, weiß ich nicht, 500 Millionen US-Dollar ein, ja, sind eben 100 Millionen Anteile, $5. Ja, dazu nehmen die nochmal Fremdkapital auf, sagen wir mal $200 Millionen über eine Anleiheplatzierung. Dann haben die eben $700 Millionen und die können die dann eben ausleihen an entsprechende mittelständische Unternehmen oder sich direkt daran beteiligen. Wie gesagt, das gibt's auch. Und dann eben zur Börsenreife bringen. Ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel die Bank Revolut?
Nein, sagt mir nichts.
Ja, okay. Also eine appbasierte Bank, sitzt halt in Großbritannien. Das ist zum Beispiel, die wurden zum Beispiel von einer BDC mal finanziert und groß gemacht. Also bieten halt so. Es ist ein englisches Pendant zu N26, ne?
N26,
genau. Mhm. Richtig. Ja, oder ein anderes Beispiel ist Outfittery.
Ja, die kenne ich wieder.
Genau, ja, die sind auch dann kennst du die. Die sind beispielsweise auch von einer BDC finanziert worden und die sind eben Eigenkapital finanziert worden seinerzeit.
Ah, verstanden.
Ja. Okay. Genau. Und dann gibt es natürlich das sind dann Eigenkapitalfinanzierungen und dann gibt es, das ist natürlich dann am riskantesten, wenn du Finanzierungen hast, die nicht besichert sind. Ja, das nennt sich so eine nachrangige Finanzierung, ja, Blanko. Und wenn da eben die Gesellschaft, an der du beteiligt bist, als BDC eben insolvent wird, dann bist du in der Regel dann auch das Geld los. Ne? Muss man ja, schon klar. Sagen. Ne? Also das ist ja klar.
Deswegen machen die wahrscheinlich auch die eher die Minderheit aus, was die Finanzierungen angeht, oder?
Genau, also wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man halt wirklich, Fremdkapitalfinanzierungen sind eben ein Großteil, was einfach daran liegt, da habe ich eben wesentlich verlässlichere Zahlungsströme als bei Eigenkapitalfinanzierung. Ja? Gerade so bei Wachstums- oder Sanierungsfällen, wenn ich mich da mit Eigenkapital beteilige, dann hänge ich ja direkt drin am Wohl und Wehe des Unternehmens und das kann ich ja wirklich stark minimieren, wenn ich eben Fremdkapital verleihe, wo ich eben Zins und Tilgung habe, der kalkulierbar ist. Ja. Und was ich dann natürlich durch die Besicherung kann ich mir auch ein Stück weit noch unabhängig machen von der tatsächlichen Geschäftsentwicklung. Das heißt, also, selbst wenn es im Unternehmen schlecht geht und ich eben eine ausreichende Sicherheit habe, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich da mein Einstand dann auch wiedersehe. Ja, gerade wenn die Finanzierung jetzt eine Weile gelaufen ist, ja, dann habe ich ja immer noch den Wert der Sicherheit, ja, und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch eben sehr hoch, dass ich ja mein Geld wiedersehe. Ja, und deswegen bevorzugen die eben aus dieser Idee heraus und eben um auch den Anlegern möglichst konstanten Zahlungsstrom auch dann weiterzuleiten, eben Fremdkapitalfinanzierung. Ja. Wobei, da teilt sich das wieder. Teil ist eben Festzinsvereinbarung. Es gibt allerdings auch sehr viele, die sich auch ja gegen mögliche inflationäre Prozesse abgesichert haben. Die vergeben dann variabel verzinsliche Darlehen.
Ah, ja, okay.
Das heißt also, ich habe dann tatsächlich einen meinetwegen erstrangig besicherten Kredit, den ich an Mittelständler ausgebe, der sich an einem Referenzzinssatz orientiert. Ja, und der steigt, also fällt natürlich mit zunehmender oder abnehmender Inflation. So dass ich da auch noch einen gewissen Inflationsschutz mit drin habe. Nachteil ist dann natürlich, dann wird es wieder ein bisschen unberechenbarer. Ne? Bei einem Festzins weiß ich natürlich, okay, ich bekomme jeden Monat die und die Rate von dem Unternehmen. Ja? Und weiß ich natürlich, bei so einem variablen Zins dann nicht, vor allem nicht auf Jahre hinaus. Und allgemein muss man natürlich auch sagen, die Finanzierungen, egal ob jetzt Eigenkapital oder Fremdkapital, die diese BDCs gewähren, die sind ja eher kurz- bis mittelfristig. Ne? Also wir reden dann hier irgendwie ja so 3 bis 5 Jahre. Ne? Und ich habe nochmal nachgeguckt, typischerweise so der Investitionsprozess, der ja, gibt so 6 klassische Stufen, ne? Von der Anbahnung über Analyse, Genehmigung, Prüfung, Investition und Management. Also das zieht sich dann schon ja bis zum halben Jahr hin. Ne? Also gerade hängt natürlich von der Komplexität und Größe der Finanzierung ab. Und im Branchenschnitt ja beläuft sich die Quote zwischen eben Anbahnung und Investition. Ja, also im Prinzip, wie viele Vorhaben kommen tatsächlich durch den Filter, bis sie tatsächlich finanziert werden, ja, bleiben dann eben 5% über.
Okay, oh, das ist aber krass.
Ja, fand ich auch. Das hat mich dann auch überrascht, dass wirklich so wenig ist, was dann finanziert wird. Also die hauen tatsächlich nicht das Geld raus, sondern sind da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Und,
das heißt, von 100 Finanzierungen, die angefragt werden, werden 5 vergeben?
Ja,
ja. Wahnsinn.
Ja, das stimmt.
Okay, ja, ja, aber gut. Da wird natürlich, da haben die wahrscheinlich riesige Abteilungen, die nur Prüfungen machen und nichts anderes den ganzen Tag. Ja, ich könnte mir jetzt persönlich Schlimmeres vorstellen, aber ist ja, ja Ergebnis sein.
Also so groß sind die tatsächlich nicht. Ja, also ich glaube, so die großen BDCs, die haben so ein paar Dutzend Mitarbeiter, aber das sind natürlich alle Spezialisten, die dann ja, wirklich das Ganze auf links drehen. Ja. Klar. Frag ich manchmal, ob die dann tatsächlich so wie bei der Höhle des Löwen dann irgendwie so auf einer Bühne dann so Sofa alle und dann
ja, die genau.
Ideen davor. Nein, wahrscheinlich das ganz, ganz nüchtern.
Ich vermute es auch. Ja. Aber lass uns mal über konkrete Zahlen sprechen. Weil jetzt sprechen ja. wir ja auch über das Thema Einkommensinvestor, ja. der du ja auch bist. Und deswegen ist das Thema ja für dich auch interessant. Mit was für einer Rendite kann man denn bei so BDCs rechnen? Oder was ist so dieser Schnitt, sage ich mal, über diese BDCs hinweg?
Ja, also jetzt muss man natürlich so ein bisschen schauen. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden, über Corona. Weil das hat natürlich auch diesen Sektor etwas durcheinander gewirbelt, um es mal so zu formulieren. Ansonsten hat man natürlich wie immer bei Wertpapieren 2 Komponenten und ich rede jetzt erstmal von den Aktien, jetzt nicht von den Anleihen, die von BDCs ausgegeben werden, ne, sondern von der Direktbeteiligung, wenn ich eben tatsächlich meinetwegen eine Ares Capital mir hier eben Anteile ins Depot lege der Aktie. Was immer so ein guter Branchenschnitt war tatsächlich so 10% Ausschüttungsrendite aufs Jahr gerechnet. Ja, aktuell habe ich mal geguckt, schwankt's. Es gibt 5 Stück, die 5 BDCs von den 43, die haben momentan die Dividenden aussetzen müssen, aufgrund eben der ja des schlechten Verlaufs der Beteiligung. Das ist übrigens auch eine Vorgabe von den besagten Regulierungen. Das heißt nämlich, sobald ja gewisse Finanzkennzahlen, insbesondere Verschuldungsquoten beispielsweise unter eine bestimmte Schwelle sinken, dann muss die Gesellschaft eben Gegenmaßnahmen ergreifen und dazu gehört beispielsweise eben die Dividenden einzustellen. Ne? Also da gibt es quasi so einen Autostopp. Ja, und ansonsten schwanken die momentan irgendwo je nach BDC zwischen 6% und 17%.
Ne? Oh, 17% ist aber auch krass.
Ja, das ist halt auch die Frage, werden die das halten können? Ja, und wenn ich mal wirklich so ganz, ganz solide auch Branchengrößen mir angucke, die in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr ordentliches Portfolio auch gehabt haben, beispielsweise Ares Capital, die liegen momentan bei 11,2%. Dividendenrendite aufs Jahr hochgerechnet. Eine andere relativ große und auch sehr stabile ist Main Street Capital. Die liegen momentan bei 8% aufs Jahr hochgerechnet, haben eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden US-Dollar. Und bei denen ist vielleicht ganz interessant, die haben tatsächlich jetzt auch geschafft, während der Finanzkrise, also zwischen 2007 und 2009, wo der Sektor immens nach unten geprügelt wurde, haben die tatsächlich die Ausschüttung konstant gehalten. Ne? Und das in einem Geschäftsfeld, ja, was ja überwiegend mit Unternehmensfinanzierungen und Krediten ja sich da bewegt, die ja wirklich da auch, es war eine Finanzkrise, ja, also die da extrem gelitten haben. Und das haben die tatsächlich geschafft. Ne? Also das kommt natürlich dann darauf an, wenn ich eben eine hohe Quote an besicherten Krediten habe, dann habe ich natürlich auch bei Ausfällen einen hohen Wiederbeschaffungswert. Ne? Eine andere beispielsweise MVC Capital. Das ist ebenfalls eine, die während der Finanzkrise sehr oder die Ausschüttung stabil halten konnte, liegt momentan so bei 9%. Ja. Und wenn wir eine weitere große nehmen, beispielsweise mit 4,6 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, das ist Owl Rock Capital, ja, die liegen bei 10% und die haben eben eine Besonderheit, die haben ausschließlich besicherte und variabel verzinsliche Kredite vergeben. Also die verzichten zum Beispiel komplett auf das Eigenkapitalgeschäft. Ja. Also das ist immer so eine Auswahl. Ja, ist natürlich, wie gesagt, bunt gemischt. Es gibt halt wie in jedem Sektor gute und schlechte Unternehmen. Ja, es gibt gute und schlechte Banken oder Telekommunikationsunternehmen. Und das ist natürlich in dem Sektor genauso. Das Interessante ist, es gibt sehr, sehr viele BDCs, die sich auf unterschiedliche Sachen spezialisiert haben. Ja, eben wie bei All Rock, die sagen, ja, ausschließlich wirklich besicherte, variabel verzinsliche Kredite. Manche sagen, es gibt beispielsweise eine BDC, New Tech Business heißen die beispielsweise, sind eher von der Marktkapitalisierung eher klein mit 400 Millionen US-Dollar, weisen momentan eine Dividendenrendite von 12% aufs Jahr hochgerechnet. Die haben aber beispielsweise haben sich spezialisiert auf sogenannte SBA-Loans, also Small Business Administration Loans oder Darlehen. Das kann man hier so vergleichen mit KfW-Unternehmenskrediten.
Ja? Okay.
Das heißt, die sind tatsächlich da so, die übernehmen diese Darlehen, die eben durch eine Bürgschaft der öffentlichen Hand besichert sind. Ja? Dadurch haben die natürlich ein sehr konservatives Geschäftsmodell, weil wenn da mal so ein Zahler ausfällt, die haben zwar so ein Skin in the Game, ich glaube von, ja, kommt gleich mal so ein bisschen auf das Darlehen an, aber von ich glaube so um die 30%. Ja, aber wenn eben so eine Firma, eine Beteiligung von denen insolvent wird, an die Geld ausgegeben haben, dann bezahlt eben die öffentliche Hand 70% des Ausfalls. Ja, also das ist natürlich auch schon, ja, Vorteil. Manche sagen, die investieren halt viel in Tech-Unternehmen, ja, andere eben bunt gemischt. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Ansätze und ja, das sind wirklich alles sehr, sehr unterschiedliche Portfolios einfach. Ja.
Kannst du unterm Strich, sage ich mal, wenn ich jetzt sagen würde, okay, BDCs, das, was ich bisher gehört habe hier in der Podcast-Folge, klingt ganz spannend und ich will da auch gerne investieren. Gibt es da so, sage ich mal, 3, 4, 5, 6 Sachen, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall drauf achten bei BDCs und gibt es vielleicht auch Dinge auf der anderen Seite, das sind No-Gos und deswegen sollte man in solche Arten von BDCs eher nicht investieren?
Naja, die Frage ist ja mal so ein Stück weit, was ist mein Ziel damit? Ja, also mein persönliches Credo lautet für jemanden, der eben einkommensorientiert sich ein Weltportfolio erstellt. Da gehört diese Einlageklasse mit rein. Mhm. Ja, ein No-Go wäre für mich, die halt überzugewichten, weil es halt wirklich eine sehr spezielle, ein sehr spezielles Instrument ist. Und wir haben ja noch das Thema, das ist ja nun auch durchgekommen, wir bewegen uns ja ausschließlich im Dollarraum und eben ausschließlich auch oder fast ausschließlich bei US-amerikanischen Unternehmen. Ja, es gibt einige wenige BDCs, die haben so noch ein paar außer oder einen kleinen Anteil außereuropäischer Unternehmen, aber das fällt nicht ins Gewicht. Also wenn ich in eine BDC investiere oder wenn ich eine BDC Anteile an einer BDC kaufe, dann muss ich mir klar sein, ich bin nahezu zu 100% an der US-Wirtschaft letztendlich beteiligt und zwar an der nicht börsennotierten, ja. Und B, ich bin 100% dem US-Dollar ausgesetzt. Ja, wenn ich eine Microsoft kaufe, ich meine, die machen ja Umsätze letztendlich auf der ganzen Welt. Ja, die sind zwar in Dollar notiert und die Dividende kommt auch irgendwie in Dollar. Ja, aber letztendlich die Einnahmen, die erzielen, das sind ja, ist ja im Prinzip so ein internationaler Währungskorb, sage ich ja mal. Ne? Das ist natürlich irgendwie beim Mähdrescher-Hersteller in Iowa ist das natürlich nicht so. Ja, der ist natürlich zu 100% auch dem US-Dollar ausgesetzt. Das heißt, ich habe regional und von der Währung her bin ich konzentriert. So, und daher eignen sich meines Erachtens die BDCs als Beimischung und ich selber Ich habe nochmal nachgeguckt, etwa so 3% gewichtet in meinem Wertpapierportfolio.
Und bei der BDC-Auswahl selbst, gibt es da was, wo du sagst, zum Beispiel, es sollte eine gewisse Marktkapitalisierung vorhanden sein, ein gewisses Alter sollte bei dem Unternehmen vorhanden sein, dass die schon so und so viele Jahre auf dem Markt sind. Gibt es da irgendwie so Eigenschaften, wo du sagst, die sollten auf jeden Fall Pflicht sein?
Ja, also von den kleinen, wirklich kleinen BDCs würde ich die Finger lassen, weil ja, die sind halt auch, häufig haben die halt nicht so viele Beteiligungen. Ja, so ein Portfolio irgendwo bewegt sich klassischerweise ja zwischen irgendwo 20 und 300 Beteiligungen. Also beispielsweise Ares Capital als größte BDC hat 300 oder über 300 Beteiligungen. Ich glaube, es sind sogar 350. Ja, und dann gibt es auch so ein paar kleinere BDCs, die haben dann vielleicht irgendwie 15, 20 Beteiligungen. Ja, also die kleineren, da würde ich tendenziell, also wenn ich in Einzelwerte investiere, diese kleineren, schwach kapitalisierten eher weglassen. Ja,
definier kleineren. Gibt es da so Zahlen, wo du sagst, ungefähr?
Ja, also alles so unter 100 Millionen US-Dollar würde ich mal weglassen. Ja.
Okay.
Wobei die Größe, wie gesagt, auch nicht das entscheidende Kriterium ist. Also es kommt wirklich sehr darauf an, was möchte ich. Wenn ich sage, naja, ich möchte so ein Finanzierer mich oder mein Depot um so einen Finanzierer, so einen Spezialfinanzierer verstärken. Mir ist aber beispielsweise innerhalb dieses Sektors eine hohe Sicherheit wichtig. Da muss ich halt schauen, okay, welches Portfolio hat beispielsweise eine möglichst hohe Quote erstrangig besicherter Kredite, ja, wo ich eben weiß oder wo ich eben relativ sicher sein kann, naja, die sehen halt ihr Geld wieder. Ja.
Verstanden.
Oder eben wie Newtek, die eben hier ausschließlich diese SBA-Loans, also diese in Anführungsstrichen KfW-Darlehen vergeben, ja, wo eben die eben auch ein hohes Maß an Sicherheit hintersteckt, weil eben hier die Bürgschaft der öffentlichen Hand dahinter steht. Ja, ich kann umgekehrt sagen, naja, ich pick mir manche raus, die schlecht dastehen und spekuliere auf einen Turnaround. Ja, also auch das hat in der Vergangenheit bei der einen oder anderen Gesellschaft geklappt, bei der einen oder anderen natürlich auch wieder nicht. Ja, also ich kann damit auch durchaus spekulativ vorgehen. Ja. Wenn beispielsweise eine Gesellschaft ankündigt, die in der Vergangenheit schlecht gelaufen ist und sagt, naja, wir tauschen das Management aus und wir positionieren uns neu, das kann auch klappen, ja, kann aber auch in die Hose gehen, ja. Das nächste, was ich sagen kann, ist, naja, möchte ich auch nicht die Aktien kaufen, sondern eher die Anleihen, weil ich eben mich in dem Bereich will und dann eher Zinseinnahmen generieren möchte als jetzt Dividenden. Ist auch eine Möglichkeit. Also das ist schon ein sehr, sehr breiter Sektor und es ist jetzt schwer einzugrenzen, weil es eben ja letztendlich auf die Zielrichtung ankommt. Was möchte ich? Ja, also wenn ich mal so ein bisschen runterbreche, wenn ich bin jetzt als Einkommensinvestor und ja, ich möchte halt mein Dividenden- oder mein einkommensorientiertes Portfolio etwas aufpeppen, dann nehme ich halt als Beimischung ja BDCs mit dazu. Wenn ich sage, naja, ich möchte Einzelwerte haben, aber nicht so viele, weil ich jetzt auch ein überschaubares Depot haben möchte, ja, dann nehme ich halt die wirklich ganz groß, also die mit einer großen Marktkapitalisierung, wie eben eine Ares Capital oder Main Street Capital, ja, oder ein Old Rock Capital. Ich meine, die sind so riesig mit mehreren Milliarden Dollar und die haben alle drei mindestens 100 unterschiedliche Beteiligungen, ja, die sind ja quasi so selber wie kleine Fonds, ja, also breit aufgestellt und innerhalb dessen, was möglich ist, eben diversifiziert, ja. Ja, und wenn ich sage, ja, ich habe hier so einen Anleihenanteil oder Unternehmensanleihen, habe ich so einen Bereich, dann ist vielleicht auch die eine oder andere Unternehmensanleihe von besagten großen oder halt möglichst soliden BDCs interessant, das heißt eben BDCs, die möglichst stabiles Portfolio haben, ja, und sich sicherlich auch die eine oder andere Anleihe dann zu Gemüte führen. Was tatsächlich schwierig zu bewerkstelligen ist, ist in den Sektor zu investieren über Fonds oder ETFs oder ähnliche Konstrukte. Es gibt einen ETF, der den Sektor abdeckt, der heißt eben VanEck Vectors BDC Income ETF. Das ist allerdings ein US-amerikanischer ETF, der eben nicht den Vorgaben der MiFID-2-Richtlinie genügt und daher eben für in der Regel über deutsche Broker nicht geordert werden kann. Das heißt, du kannst zwar das Kürzel oder die ISIN in die Maske eingeben, wirst den aber A, entweder nicht finden oder wenn du ihn findest, dann ist er eben nicht zum Handel zugelassen für dich.
Okay, verstanden.
Ja, also weil es eben ein außereuropäischer ETF ist und mir ist jetzt tatsächlich keine Sammelanlage, ja, also kein Vehikel bekannt, wo ich im Prinzip einen ganzen Korb von BDCs kaufen kann. Ja, es sei denn, ich bin wirklich bei einem ausländischen Broker, für den eben diese Restriktionen nicht gelten, dann kann ich diesen von Eck Vectors BDC Income ETF, da kann ich den kaufen. Ja, gibt noch so ein paar andere ETFs, die dann als Beimischung haben. Ansonsten muss ich dann eben auf die auf die Einzeltitel ausweichen und ja, die ist aber auch in Ordnung, ist auch ein vertretbarer Ansatz, weil, wie gesagt, rechtlich, technisch gelten jetzt Aktien, aber rechtlich sind die ja im Prinzip eh in ein Fondskonstrukt eingebettet, sodass ich da ohnehin, also zumindest bei den Großen der Branche, ein ausdifferenziertes Mittelstandsportfolio habe.
Jetzt hätte ich noch eine Frage zu den BDCs und zwar zu den Kursen. Ja. Jetzt schütten die ja sehr hoch oder haben eine sehr hohe Ausschüttung mit ja irgendwo zwischen 6 und was war das höchste, ich glaube 17%. Ja. Und wie ist denn da so das Kurswachstum? Also was kann ich gehe mal davon aus, wenn ich in BDCs investiere, dann interessieren mich primär die Ausschüttung und dann ist das Thema Kurswachstum für mich eher zweitrangig oder nicht existent. Und beziehungsweise, wie ist es da bei BDCs? Was machen da die Kurse?
Ja, BDCs sind natürlich keine Kursraketen. Das muss man natürlich auch klar sagen. Liegt natürlich auch daran, wenn ich im Großteil ausschütte. Nichtsdestotrotz schwanken die zum Teil erheblich und zwar aber auch in beide Richtungen. Ja, das liegt einfach daran, das muss man halt auch sehen, dass die BDCs eben in nicht börsennotierte Gesellschaften investieren, das per se erstmal schon ein riskanteres Geschäftsmodell ist, als wenn ich einen großen börsennotierten Konzern habe. Ja. Klar, ne? Also die Insolvenzwahrscheinlichkeit ist bei mittelständischen Unternehmen viel, viel höher. Ja, bei Wirtschaftskrisen, insbesondere regionalen, sind die auch viel, viel stärker betroffen. Ja, während so ein Konzern das gegebenenfalls überhaupt nicht mitbekommt, weil dann ja, was in einer Sparte verlustig geht, wird in der anderen gewonnen. Ja, also das heißt, die sind natürlich viel, viel höher den ja, allgemeinen wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt. Und das spiegelt sich dann gerade in solchen Szenarien, und die nehme ich dann immer gerne, ziehe ich dann immer gerne heran, wie beispielsweise der Weltfinanzkrise oder jetzt auch im Shutdown-Crash wieder. Schauen wir uns die Weltfinanzkrise an, was ja eine Kreditkrise letztendlich auch war. Ja, wir erinnern uns ja so, am Anfang standen ja so die Immobilienfinanzierung, die da gewackelt haben und dann spätestens mit der Lehman-Pleite ist ja da auch der Kreditmarkt ausgetrocknet erstmal. Das war ja dann auch ein großes Problem bis dann wieder geflutet wurde. Und da ist der Sektor in der Breite um 80% in die Knie gegangen. Ja. Also das ist natürlich schon ganz erheblich. Bemerkenswert ist allerdings, dass keine einzige BDC pleite gegangen ist. Also die Größenordnung war damals schon ähnlich, so um die 40 BDCs waren börsennotiert. Eine einzige stand am Rand der Pleite, die ist dann aber übernommen worden, seinerzeit übrigens von Ares Capital. Ja, aber tatsächlich kein einziger Ausfall. Also im Gegensatz jetzt zu Investmentbanken. Ja. Die haben sich tatsächlich halten können an sich, was das Geschäftsmodell angeht. Aber der Kurs ist natürlich getrieben. Erstens, Finanzkrise oder Allgemeinwirtschaftskrise. Ja, das heißt, Mittelstand davon besonders betroffen. Zweitens, Kreditkrise. Ja, Mittelstand trocknet natürlich viel, viel schneller aus als jetzt beispielsweise Großunternehmen.
Klar.
Ja, und drittens, auch die Gefahr, muss man ja sagen, der nicht mehr Handelbarkeit. Ja, wenn du eine unternehmerische Beteiligung ja hast, die nicht börsennotiert ist, dann ist die ja schon, sag mal, zu normalen wirtschaftlichen Zeiten nicht so ohne weiteres handelbar. Ja? Überleg mal, wie das ist, wenn du eben GmbH-Anteile verkaufen möchtest. Ja?
Das ist schwierig,
schon,
ja.
Ja, das ist ja schon sehr, zumindest ein deutlich komplizierterer Vorgang, als wenn du Anteile an einer Aktiengesellschaft, die börsennotiert, verkaufen möchtest. Ja? Das ist ja der Riesenvorteil der Börse, ja? Dass ich ja wirklich in Sekundenbruchteilen hier rechtssicher Anteile an einem Unternehmen transferieren kann. Das funktioniert ja mit einer GmbH beispielsweise nicht. Und das ist natürlich in den USA genauso. Ja, und da ist natürlich dann auch komplett der Markt für unternehmerische oder für den Handel von unternehmerischen Beteiligungen komplett eingetrocknet. Ja, kein Mensch hat dann Anfang 2009 großartig in nicht börsennotierte Gesellschaften investiert. Das heißt, der ganze Sektor ist eingetrocknet und das natürlich nochmal die Kurse nach unten geschickt, ja. Ich konnte mich ja dann auch als BDC auch nicht mehr von meinen schlechten Beteiligungen trennen, ja. Ging ja auch nicht mehr. Die muss ja dann einfach auf Teufel komm raus halten.
Aussitzen.
Ja, aussitzen, genau. Und das hat alles in Summe, ja, das hat man übrigens auch nicht nur, galt seinerzeit übrigens auch beispielsweise für wenig entwickelte Aktienmärkte, ja, zum Beispiel in Vietnam oder anderen, gerade so südosteuropäischen Staaten. Südostasiatisch, ja, da war das Phänomen ähnlich, ja, da waren tatsächlich viele Aktien dann schlichtweg nicht mehr handelbar, weil kein Handel und damit fehlte auch dann für viele Fonds in den USA oder Europa eine Bewertungsgrundlage, ja, und da wurden dann auch dann, also gerade die börsennotierten Fonds, da wurden auch die Kurse auf Talfahrt geschickt, ja, aufgrund genau dieser, ja, Austrocknungsthematik. So, und das hat natürlich diesen Sektor dann massiv getroffen. Wer dann allerdings natürlich so um den Tiefpunkt herum investiert hat, der wurde dann nicht nur mit dann Dividendensteigerung in der Folgezeit wieder für seine Risikobereitschaft kompensiert, sondern auch innerhalb von, ich glaube, so 2 Jahren waren die Kurse dann auch wieder auf dem Vorkrisenniveau. Das heißt, die hatten sich dann auch schlank mal wieder verfünffacht. Ne? Also das ist dann schon ein ziemliches Auf und Ab. Damit muss man dann eben leben. Das heißt, der BDC-Investor, der wirklich die Aktien kauft, ja, also die Direktanteile an einer BDC oder auch im BDC-Fonds, das spielt dann ja gar keine Rolle. Besagten ETF, der ist dann genauso runtergegangen natürlich. Ja, der muss dann eben damit leben, dass in so einer, ja, in einem Crash-Szenario er mit der BDC überdurchschnittlich viel an Kurs verliert. Wie gesagt, Dividende ist dann wieder schon ein bisschen unterschiedlich. Es gab in der Finanzkrise wieder 2, die komplett durchgehalten haben. Ja, also die Ausschüttung nicht gekürzt haben. Das waren natürlich astronomische Dividendenrenditen auf im Frühjahr 2009, also wo die Kurse ja ganz, ganz niedrig waren, ja, im Verhältnis dazu. Ja, und es gab auch viele andere, die nur mäßig gekürzt haben, wo es also wirklich sehr attraktive Dividendenrendite-Niveaus gab im Verhältnis zum Kurs. Ja.
Mhm.
Und das Ganze hat sich jetzt, das hat sich jetzt im Shutdown-Crash im kleineren Maßstab wiederholt. Das heißt, hier ist so der Marktschnitt so um irgendwo zwischen 50-60% gefallen. Und okay. Auch hier, wie gesagt, einige haben ausgesetzt ihre Zahlungen, ja, weil die tatsächlich dann vielleicht auch ich habe es jetzt nicht im Einzel geprüft, ja, aber natürlich gibt es auch welche BDCs, die dann eben in Bereichen engagiert sind, wie beispielsweise Tourismus oder Gastronomie, Veranstaltungen, Hotellerie etc., ja, die dann eben besonders betroffen waren und daher dann natürlich auch die Dividende ausgesetzt haben. Ja, wie gesagt, 5 oder 6 Stück waren es oder sind es. Aber viele andere, die zahlen auch nach wie vor weiter ohne Kürzung die Dividende. Und da ist dann ja doch die ein oder andere attraktive Einstiegsmöglichkeit für Interessenten. Einfach aus dem Grund auch, da die Unsicherheit ja immer noch relativ hoch ist, wie es weitergeht, ist natürlich ja der Mittelstand mäßig bewertet und hat natürlich nicht so eine Aufwertung wieder erfahren, wie jetzt so die Amazons und Googles dieser Welt. Das heißt, da ist der Sektor noch von den Vorkrisenkursen etwas entfernt.
Jetzt hast du uns ja schon einen nicht top Überblick über das Thema BDCs gegeben. Jetzt habe ich abschließend, nachdem wir jetzt die Stunde auch schon gut geknackt haben, noch 2 Fragen. Fangen wir mit der ersten an. Gibt es irgendwo eine Übersicht, wo alle 43 BDCs ersichtlich sind? Und falls ja, wo
Ja, die gibt es. Ich habe zu dem Thema einen Online-Kurs und der Online-Kurs, also Video-Online-Kurs, und der beinhaltet einige ergänzende Informationen, unter anderem eben eine Datenbank, wo alle Aktien und alle Anleihen aufgelistet sind. Ja, das aktualisiere ich dann in regelmäßigen Abständen. Da kann das nachgelesen werden. Und ja, wer jetzt ja nicht so videoaffin ist, der kann natürlich das mit Abstand beste Buch im deutschsprachigen Raum zum Thema erwerben. Das ist auch das Einzige. Da habe ich tatsächlich auch nochmal alle BDCs, sowohl Anleihen als auch Aktien, aufgelistet, auch mit so einer Portfolioübersicht. Das ist natürlich der Sachstand Ende 2019. Es wird dann zum Jahreswechsel eine Neuauflage geben, wo ich das Ganze dann aktualisiere, auch so die Erkenntnisse auch aus dem Shutdown-Crash mit verarbeite. Also das ist jetzt quasi die erste Auflage, die jetzt im Januar erschienen ist. Die gibt es zu kaufen bei Amazon, ich glaube für 17,49 Euro. Hat 250 Seiten. Und da ist wirklich auch nochmal im Detail so der ganze Sektor dargestellt, auch ja ein bisschen detaillierter so der rechtliche Rahmen. Und da sind auch tatsächlich alle BDCs aufgeführt, alle Emissionen, wie gesagt, aber Sachstand Ende letzten Jahres. Und da hat zum Beispiel jetzt auch schon ein, zwei Umbenennungen und eine Fusion gegeben. Ja, aber im Wesentlichen passt das alles soweit noch. Ja, oder halt noch ein Weilchen warten und Anfang des Jahres dann die neue Auflage.
Verlinken wir beides sehr gerne in den Shownotes. Unbedingt. Und dann noch zur zweiten Frage. Und zwar, jetzt hast du ja, glaube ich, gesagt, 43 BDCs gibt es aktuell. Wie viele BDCs kommen denn pro Jahr dazu und wie viele gehen verschwinden von der Bildfläche?
Das ist nicht zeitstabil. Also die letzten Jahre war das Ganze relativ konstant. Ja, also wenn man mal die Kurve verfolgt, also mal so die Netto-Kurve, ja, also wie viel ist jetzt netto von der Anzahl her dazugekommen oder weggegangen, dann sieht man ganz deutlich so zwischen insbesondere 2000 und 2007 ist diese Kurve steil gestiegen. Ja, und dann, klar, dann Weltfinanzkrise. Und danach hat sie sich so ein bisschen auf eingependelt auf diese 40 plus minus, sage ich jetzt mal. Ja.
Okay.
Und jetzt so die letzten 3-4 Jahre ist tatsächlich, ja, also wenig oder ja, vereinzelt mal eine dazugekommen oder eine weggegangen. Wobei, wie gesagt, die Weggänge, das waren dann tatsächlich Fusionen, ja, weil dann haben sich meinetwegen oder Übernahmen in dem Sektor. Das ist ja teilweise auch sehr praktisch, ja, wenn man sagt, naja, ich habe da ohnehin schon eine BDC, wo ich das Portfolio dann 1:1 übernehmen kann. Vielleicht auch mit einem, das sind ja Insider auch alles, die dann wissen, ja, das Portfolio ist aktueller Markt schlechter bewertet, als es tatsächlich der Fall ist. Ja, das ist ja wirklich ein hochspezialisiertes Geschäftsmodell. Da gibt es eben schon mal so eine Fusion oder ja, oder eine Gesellschaft, die dann eben neu dazukommt. Ja.
Perfekt.
Also das ist wirklich vereinzelt jetzt die letzten Jahre. Da war relativ wenig Bewegung drin. Wo ein bisschen mehr Bewegung ist, natürlich bei den Anleihen. Das liegt aber natürlich in der Natur der Sache. Hier und da läuft mal eine aus. Ja, und kommt mal eine neue dazu.
Ja. Nee, wunderbar. Bloß, dass man mal ungefähr ein bisschen Gefühl dafür kriegt.
Ja, ich gucke gerade mal, wann so die letzte BDC neu auf den Markt gekommen ist. Wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass das vorher eine Aktiengesellschaft war, die sich dann umgewandelt hat. Ne?
Ah, okay.
Gibt's ja auch, ja klar, wenn es eine Beteiligungsgesellschaft ist und umgekehrt. Ja, gibt's ja in, ja, also die letzte Welle, wo so einige neue dazugekommen sind, das war so 2011 bis 2013. Also dann tatsächlich nochmal nach der Finanzkrise. Stimmt, kann natürlich auch sein, dass da eine Rolle gespielt hat, dass danach ja auch Unternehmensfinanzierungen nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den USA etwas schwieriger wurden, was eben diesen BDCs nochmal so einen Auftrieb gegeben hat.
Ja. Perfekt. Nee, Luis von meiner Seite. Ich bin jetzt voll aufgeklärt und ja, super, super spannendes Thema. Wer da noch mehr dazu erfahren will, der sollte sich auf jeden Fall den Videokurs von Louis zu Gemüte ziehen oder alternativ das Buch, beides dann in den Shownotes zu finden. Und ja, was auch sehr hörens- und lesenswert ist, ist natürlich dein Podcast und natürlich auch dein Blog. Das heißt, auch das ist beides dann in den Shownotes zu finden. Schaut unbedingt auch vorbei. Da findet ihr auch regelmäßig dann Inhalte zu dem Thema BDCs mit Sicherheit.
Genau, und die Kontakte stehen ja auch auf dem Blog. Und wer dann tatsächlich nochmal eine Fachfrage hat, also die beantworte ich dann auch immer gerne.
Perfekt. Von meiner Seite, Louis, ich kann eigentlich nur noch eins sagen. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und den sehr, sehr wertvollen Input und die Aufklärung zum Thema BDCs. Und ja, wie immer im Podcast, die letzten Worte, die gebühren dir.
Ja, Daniel, vielen Dank für die zweite Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier wieder mein Fachwissen an den Mann oder die Frau zu bringen. Und ich verabschiede mich und dann verbunden mit der Hoffnung, spätestens, dass wir uns dann 2021 wiedersehen. Ich glaube, da stehen noch so einige Bierchen aus, Daniel.
Aber sowas von. Ich wünsche dir was, Louis. Mach's gut. Auch.
Bis dahin. Tschüss. Ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine 2 Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein Daniel.